Simon und Marcel Hudl. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen hier vorne sein dürfen. Ihr wohnt in Hörhausen und ihr führt ein normales Leben, wie so Schweizer das machen. Marcel, was schaffst denn du eigentlich?
Ich arbeite bei der Kantonspolizei Thurgau in der Logistik. Ich war vorher noch im Polizeigefängnis in Zürich.
Ja, aber nicht als Insasse,
nein.
Sondern...
Noch nicht.
Noch nicht. Cool, du kommst ja gerade aus Ägypten zurück und du hast mir so ein paar Bilder geschickt. Da, das bist du, also das, was da in der Mitte ist, bist du. Was hast denn du in Ägypten gemacht?
Ich war auf einer Tauchsafari, also eine Woche lang auf dem Schiff. Ich habe es jetzt eigentlich noch fast so anderthalb Tage gemerkt, wenn ich irgendwo gesessen bin, jetzt immer noch ein bisschen geschwankt. Cool. Wir sind dort im südlichen Teil, haben eine Südtour gemacht. Und
also sie sind die ganze Woche auf dem Schiff gewesen?
Genau, die ganze Woche, jeden Tag vier Tauchgänge.
Ja. Wow, cool. Ich habe nochmal ein Bild von dir. Man sieht dich da an einer Schweizer Meisterschaft vom Hündeln und du hast ja gerne Hunde. Was hast du da für einen Rang
angebracht? Eigentlich ist es die Weltmeisterschaft.
Entschuldigung.
Macht nicht. Und ja, das ist mein grosses Hobby, das ich mache. Eigentlich seit ich 16 bilde ich eigentlich im Sport Hunde aus. Ich habe es früher noch beruflich gemacht, aber jetzt nur noch hobbymässig. Ja.
Okay, und was für einen Rang hast du an der WM gemacht?
Ja, nur der 63.
Immerhin. Ja. Top 100.
Unter der ersten Hälfte.
genau, super. Und das Hündeln ist auch etwas, was euch zwei verbindet. Simon, du hast einen Hundesalon. Und was hast denn du für Hunde?
Also wir haben verschiedene Hunde. Wir haben eben zwei deutsche Schäferhündinnen, wo der Marcel vor allem Hunde mit ihnen. Und dann haben wir noch Pudel. Wir haben eine Pudelzucht seit 33 Jahren. Mhm. Und dann haben wir noch ein Bulldöckli und einen Norwich Terrier, aber die gehören unserer Tochter.
Cool, dann kann man den Hund zu dir bringen, zum Waschen, zum Haarschneiden.
Hm, genau, also wir haben einen Hundesalon, also den genau mache ich. Manchmal schafft Kim, unsere Tochter, noch da. Dann haben wir das Hundeferienheim, wo der Hund auch in die Ferien bringen kann. Richtig, und, ja, und eben Pudelzucht. Also falls man Pudel möchte, kannst du...
Meine Tochter würde sehr gerne einen Pudel haben.
Lade ich euch mal ein.
Aber mein Veto, mein väterliches Veto steht dem noch im Weg.
Ah, okay.
Ja, also ich habe da auch noch ein Bild von dir, Simon. Wir sehen dich, du bist einfach eine normale Frau, du bist da am Wandern. Wo sind wir da gewesen?
Genau. Da sind wir in Österreich gewesen. Südtirol. Ah, okay. Und wandern, wir gehen etwa ein wandern. Richtig, ja, das machen wir beide sehr gerne. Wir laufen sehr gerne, das bedingt halt auch, dass wir die Hunde haben. Und ja, geniessen sehr gerne die Natur. Und, ja.
Also ich finde das speziell bei euch. Ihr seid einfach normale Schweizer Familie mit zwei Kindern, Robin und Kim. Mhm. Und von außen her sieht einfach alles normal aus. Aber unter der Oberfläche schlummert die Diagnose, dass du, Simon, MS hast, Multiple Sklerose. Mhm. Was ist Multiple Sklerose? Was ist MS, Simon? Mhm.
Also MS, Multiple Sklerose, ist eine Störung vom zentralen Nervensystem. Und die Krankheit, die macht Entzündungen in vielen Fällen im ganzen Körper. Also in meinem Fall ist es jetzt vor allem im Hirn. Das ist so, dass eine Entzündung entsteht im Hirn und weil das für den Körper dann aber sehr gefährlich ist, macht er gerade so einen Abschluss mit einer Kalkschicht. Und genau, wenn du das Hirn dann untersuchst, du kannst das MRI machen, also ein Röntgenbild, und dann sieht man auf dem MRI quasi anhand von weißen Punkten, wie fortgeschritten die Krankheit ist. Also, genau.
Marcel, wie äußert sich denn die Krankheit bei der Simone? Also führt das zu einer Veränderung von ihrem Verhalten oder wie fühlt sie sich?
Nein, eigentlich nicht. Also bei uns jetzt nicht. Sie hat bis jetzt zwei Schübe gehabt. Der eine, eigentlich bevor dass ich sie kennengelernt habe. Der zweite, bevor dass unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Und, ja. Und jetzt war eigentlich so die Diagnose, dass eben das Bild eigentlich nicht zu ihrem Körper passt.
Wie äußert sich denn ein Schub? Also was muss ich mir da vorstellen, wenn ich nicht rauskomme? Was ist ein MS-Schub jetzt bei dir?
Genau, bei mir war es so, also als ich 30 war, ich war an einem Fest am Abend und am nächsten Tag ist die ganze rechte Seite von meinem Körper ist eingeschlafen gewesen. An dem Fest hat es wenig Platz gehabt und ich bin so aussen gesessen und ich habe gedacht, ich bin blöd gesessen den ganzen Abend. Und nachher ist es aber nicht mehr weggegangen. Es ist dann auch mit Blasenproblemen gehabt und es hat sich viel mit sich gezogen. Und dann bin ich zum Arzt und dann haben wir Untersuchung gemacht. Und der Arzt hat dann gesagt, er vermute etwas, sei sich aber nicht ganz sicher und er würde gerne ein bisschen abwarten. Ich habe dann den Marcel kennengelernt. Und dann ist
eben da sind die ja noch nicht zusammen.
Ja, ganz frisch. Ganz frisch. Am Anfang, aber nicht wirklich. Also kennt schon, aber noch nicht zusammen. Und dann, bin ich schwanger geworden. Genau. Und so im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr froh, dass sie mir die Diagnose nicht gestellt haben, weil ich hätte ganz sicher kein Kind mehr wollen, wenn ich das gewusst hätte. Und dann ist es ein paar Jahre gegangen und dann habe ich plötzlich an einem Morgen nichts mehr gesehen auf einem Auge. Also das dumpfe Gefühl ist dann wieder weggegangen. Ich bin dann wieder ganz normal, habe ich mich gefühlt. Und dann dann habe ich plötzlich nichts mehr gesehen. Und dann habe ich gedacht, was soll das? Dann bin ich zum Augenarzt. Dann haben wir dann wieder weitergeschickt. Und dann hat man wieder Untersuchungen gemacht, Richtung eben MS. Und dann hat der Arzt uns angerufen. Dann hat er gesagt, Frau Hodl, wir haben jetzt das Resultat von diesen Untersuchungen. Bitte kommen Sie vorbei und nehmen Sie am besten gerade Ihren Mann mit. Und dann habe ich gedacht, okay, da wird wahrscheinlich nicht so gut die Nachricht sein. Und dann sind wir bei dem Arzt gesessen. Und dann hat er uns gesagt, er hat das eben die Untersuchung gemacht und er hat die Untersuchung noch von dem letzten Mal gekommen. Und es sei sicher, eben, das sei Multiple Sklerose. Ja, und er hat gesagt, das ist eine Krankheit, die man bis heute nicht behandeln kann. Sie ist unheilbar. Ja, und dann bin ich dort gesessen.
Und wie hast du dich gefühlt?
Es war recht spannend. Also, er schaut mich so an und sagt mir das und ich also denkt, okay Gott, jetzt hast du einen anderen Plan für mein Leben als ich. Jetzt wird alles anders, jetzt ist es nicht mehr wie früher. Aber los, ich bin dein Kind und ich bin deine Hand und was kommt, du bestimmst. Du machst den Plan und ich gehe den Weg. Ich vertraue dir. Das habe ich gedacht.
Also du hast vom Glauben an Gott geredet. Zu dem Zeitpunkt in deinem Leben hast du schon an Gott geglaubt?
Ganz frisch. Mhm. Das ist eben auch sehr spannend, ja. Weil ich glaube, wenn ich die Diagnose früher bekommen hätte, wäre es sehr, sehr viel schwieriger gewesen. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und dann ist eben der zweite Schub gewesen. Und dann, genau, ist das die.
Und der Marcel ist neben dir gesessen, ich muss mir da vorstellen, sind der Arzt ist da hinter seinem Tisch oder so. Und ihr zwei sind ihm vis-à-vis gesessen und er hat die Diagnose gemacht und du sitzt neben deiner Frau in dem Arztzimmer. Der Arzt braucht das Wort MS. Wie ist es dir gegangen, Marcel?
Ja, wirklich gesagt, nicht ganz gut. Es hat mir also ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil, ja, meine junge Familie. Und ja, es ist noch so viel Ziel und eigentlich total hilflos und allein gelassen.
Wie alt sind ihr gewesen? Sorry, wenn ich das so offen frage zu dem Zeitpunkt. Öppe?
Muss das Mikrofon noch haben.
Um die 40 Jahre ist das.
Um die 40 Jahre.
Auch älter, 42.
Du hast dich hilflos gefühlt, hast gesagt, der Boden unter den Füßen weggezogen. Simon, du hast davon geredet, dass du irgendwie in dem Moment vom Glauben her einen Halt gehabt hast irgendwie. Mhm. Das ist noch interessant. Hast denn du zu dem Zeitpunkt, Marcel, nicht so an Jesus geglaubt oder an Gott geglaubt?
Nein, ich habe da noch nicht geglaubt. Meine Frau hat dort damals, vorher mal noch, ist sie in einem Live-Seminar gewesen, oder?
Was ist ein Live-Seminar? Das musst du vielleicht erklären.
Das sind so 5 verschiedene Übungen, wo man ein bisschen mehr weiss nachher über den Glauben und alles drum und dran. Oder? Also, wie man kann glücklich werden, wieso lässt Gott Leid zu und so weiter. Oder?
Und Simon hat so einen Kurs besucht und ist zum Glauben gekommen und du hast das aber noch nicht so in deinem Leben gehabt, in dem Fall?
Nein, ich hatte das nicht gehabt. Es ist so ein bisschen, von dem Kurs ist Simon heimgekommen, hat dann da so gesprudelt vor Freude und allem. Und ja, und ich habe dann gedacht, das geht dann irgendwann
Wieder vorbei,
oder?
Du bist der Fels in der Brandung gsi.
Genau. Es war dann nicht so gewesen. Es ist dann nicht. Sie ist dann da noch in Krishona gekommen.
Wie ist dir gegangen, wenn deine Frau plötzlich so fromm wird und du bist noch ganz normal oder so?
wo es dann so weit war, habe ich ihr einfach, sie hat mir dann müssen versprechen, dass sie wirklich nichts unterschreibt. Das Geld bleibt auf dem Konto.
Und das hat sie dir versprochen?
Das hat sie mir versprochen, das hat sie auch eingehalten, oder? Ja. Also so viel, wie ich weiss.
Ich weiss von nichts.
Gut. Nein. Ja, und ich, wie soll ich sagen, ich bin dann auch mal da in Krishona gekommen und so, und für mich war dann ganz klar, ich stehe mit beiden Beinen. Auf der Welt da bin ich fest, eben, fels in der Brandung, wie du gesagt hast. Und für Kind und für sie ist das gut, und für Leute, die vielleicht ein bisschen Probleme haben und so, ist das noch gut. Aber nicht für mich.
Aber nicht für Leute, die kein Problem haben und die
genau,
stark sind.
Genau, brauche ich das nicht, oder? Und es war dann so, ich habe meinem Schatz zu lieb, habe ich dann gesagt, ich käme auch mal so ein Live-Synod. Durch das, dass sie immer wieder ein bisschen gestichelt hat, ich soll doch endlich mal kommen. Da bin ich dann an das Live-Seminar gegangen. Und dort ist dann zwischen dem dritten und vierten Abend ist dann dort ein Vorfall passiert. Ich habe dort mal im Polizeigefängnis in Zürich gearbeitet. Ich hatte dort am Samstag Pique gehabt. Bin aufgeboten worden. Angeblich ist man Strafgefangene, hat Zellen angefangen zu brennen. Und ich musste dann den überwachen in Notfall in Winterthur ins Spital. Bei der dort angekommen, habe die Bewachung übernommen. Nach einem Zeitli ist dann der Gefangene aufgestanden. Ich habe dann gesagt, was er will, oder? Soll doch wieder hinsitzen. Und in dem Moment hat er mich hat er in mir probiert, die Waffe zum Holster auszuziehen. Oder? Hat dann ihm können wieder mich können befreien, dass er die Waffe nicht können. Er ist mir dann nach Hause, hat mir das T-Shirt vom Körper gerissen, habe mich dann wieder können befreien. Bin dann im Notfall raus, hat er um Hilfe gerufen. In dem Moment ist er wieder gekommen, ist wieder auf mich los. Dann bin ich mit ihm zu Boden. Und dort am Boden unten, das ist wie Gott zu mir gerettet. Und jetzt der Fels in der Brandung, oder? Der, der mit beiden Beinen im Leben steht. Wo stehst du jetzt, oder? Und dort war wirklich, dort ist es, man denkt, jetzt ist es vorbei, oder?
Weil wenn also, darf ich fragen, ist das eine lebensbedrohliche Situation gewesen?
Ja, ziemlich, ja. Ja, weißt du. Oh, er war ziemlich fit. Ich war dort auch fit, aber es war nicht gerade so angenehm, das Ganze. Oder? Wir haben dann dort miteinander Boden unten gerungen und gemacht. Oder? Also das ist, es ist eigentlich wirklich fast um Leben und Tod gegangen. Oder? Weil wenn er mir die Waffe rausnehmen konnte, hätte er mich ja nicht x-mal angegriffen. Oder? Und in ein paar Minuten später kam dann mal Hilfe. Gekommen. Ein Arzt ist mir helfen und ein paar Polizisten sind dann noch mit dem weitere eine halbe Stunde am Boden gelegen. Haben dort noch ein paar Mal eingewirkt mit ihm. Und dann habe ich natürlich alle Untersuchungen machen lassen, weil er hatte offene Wunden, den AIDS-Test machen musste und so. Und währenddem konnte ich Gott Danke sagen. Durch das, dass ich am Live-Seminar war, habe ich auch schon etwas erfahren über das Ganze. Oder?
Dann hat das Live-Seminar hat wie einen Kontext gegeben, wo dein Herz hast können öffnen für Gott.
Genau, ja. Es ist dann am Donnerstag drauf, ist dann der vierte oben gewesen, dem Live-Seminar. Bei dem, wirklich an dem Donnerstag habe ich mein Leben Gott übergeben.
Also, und in dem Moment ist der Glauben auch in dein Leben
gekommen. Genau.
Ich finde das interessant, dass ihr so von unterschiedlichen Standpunkt aus, an die Kranken hergekommen sind, oder? Es ist schön, dass du ja da bist, gell, Marcel, dass du so auch zum Glauben an Gott hast dürfen finden. Und ihr jetzt miteinander auch könnt erzählen, scheinbar macht es einen grossen Unterschied, in eurem Fall, ob ihr geglaubt habt an Gott oder nicht, in dieser Situation von dieser unheilbaren Krankheit. Simon, hast denn du immer an Jesus geglaubt, oder wie ist denn das bei dir gelaufen?
Also bei mir ist es so, also ich bin katholisch aufgewachsen und ich habe den Unti gemacht und ich habe Ja, ich habe eigentlich immer an Gott geglaubt. Er war immer da in meinem Leben. Ich habe gewusst, es ist ein guter Gott und ich habe gewusst, dass er mich liebt. Er war einfach so ein bisschen da oben gewesen. Er hat mich bewacht, aber ein bisschen überwacht. Er war ein bisschen streng gewesen, aber er war sehr weit weg gewesen. Ja. Und so bin ich aufgewachsen und dann ist etwas passiert. Wir haben eben zwei Kinder. Der Kim ist unsere Tochter und der Robin. Und wo der Robin 11 war, bin ich am Arbeiten, zu Hause im Hundesalon. Also ich hatte den Hundesalon im Keller von unserem Haus. Und dann ist der Robin Stegen abgekommen und hat zu mir gesagt, Mami, ich nehme mein Leben. Dann habe ich gedacht, Robin, willst du dein Leben nehmen? Also warum? Und dann hat er gesagt, weißt du, Mami, jetzt bin ich 11. Ich gehe in die 5. Klasse, ich gehe in die Schule, dann komme ich heim, mache 50. Nachher mache ich eine Lehre, dann muss ich wieder in die Schule, wieder 50. Nachher arbeite ich das ganze Leben und am Schluss stirbe ich wieder. Sag mal, Mami, warum sind wir auf dieser Welt? Und dann habe ich gedacht, das ist eine gute Frage, ja. Warum sind wir auf dieser Welt? Dann habe ich gesagt, also los, ich dachte, ich muss jetzt einfach immer ein bisschen Angst machen, habe ich gesagt, los Robin, ich sag dir eins, wenn du dir das Leben nimmst, dann kommst du im Fall in die Hölle. Und in der Hölle ist im Fall heiß und stickig. Und dort kannst du dich im Fall zurücksehen nach deinen paar 50 und nach deinem schönen Leben da. Und
also es ist wirklich ein strenges Gottesbild, das du mitgenommen hast von deinem Elternhaus.
Ne? Ja, aber ich habe auch gedacht, ich habe einfach nicht mehr gewusst, was zu sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, los, und eins sage ich dir, Robin, das habe ich ihm auch noch gesagt, wir kommen in den Himmel, weil, ja, wir kommen in den Himmel und die sich das Leben nehmen, kommen in die Hölle. Und dann, also ich weiss heute, dass das nicht so ist, aber dort habe ich das wirklich...
Hast du nichts Besseres gewusst zu sagen?
Ja, genau. Und dann schaut er mich an und sagt zu mir, aber sag mal, was ist denn der Sinn von unserem Leben? Was ist der Sinn von unserem Leben? Ich konnte keine Antwort geben. Ich habe es nicht gewusst. Dann habe ich gesagt, los Robin, ich kann dir jetzt gerade keine Antwort geben, aber ich tue mich erkundigen. Genau. Er ist dann wieder abgezottelt. Und dann bin ich so im Geschäft unten gestanden und gedacht, ja, ist eine gute Frage. Was ist der Sinn vom Leben? Was ist denn für mich der Sinn vom Leben? Habe ich so gedacht. Dann habe ich gedacht, also, ich habe immer eine Hundekwaffeuse lernen, schon als Kind. Gell? Das war ein Traum von mir. Das habe ich ja dann dürfen. Und ich wollte immer nach Amerika. Das bin ich. Und irgendwie, ich habe immer ein schönes grosses Haus und einen lieben Mann. Gell? Dann habe ich gedacht, ja, weißt, eigentlich habe ich ja das. Aber ist jetzt das der Sinn von meinem Leben? Wo bin ich wegen dem auf dieser Welt? Am gleichen Tag, am Nachmittag, kommt eine Kundin mit ihrem Pudel zu mir zum Scheren. Dann sage ich zu ihr, du Janne, jetzt sag mal, weißt du, was der Sinn vom Leben ist? Dann hat sie zu mir gesagt, hey, Simon, jetzt bete ich seit 2 Jahren für dich, dass du mich so etwas fragst und ich dir erzähle, was der Sinn vom Leben ist. Und dann hat sie gesagt, los, nächste Woche bei uns in der Gemeinde, in Bocheck, dort geht das Live-Seminar los. Und das Live-Seminar, das sind so 5 Themenübungen, so mit verschiedenen Themen. Wie kann ich glücklich werden? Oder warum lässt Gott Leid zu? Gell? Das ist auch so etwas, wo ich immer denke, dann, ja, ist wahr, weißt du, und lieber Gott, so viel Leid, passt wie nicht. Und der dritte Abend ist, was ist der Sinn vom Leben? Und wenn du Freude hast, würde ich dich dorthin begleiten und du könntest einfach mal deine Fragen stellen. Ja, dann bin ich mit dir an das Live-Seminar. Und dann ist es wirklich speziell gewesen. In dem Live-Seminar habe ich würde jetzt heute sagen, wie Wahrheit gehört. Weißt, ich habe dort wie erfahren, dass der Gott, er ist nicht weit weg. Man kann ihn kennenlernen, man kann eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Weißt, ich habe dann auch kennengelernt, was Jesus für einen Stellenwert hat und wer der Heilige Geist ist. Das habe ich eigentlich überhaupt nicht gewusst vorher. Und ich habe dort zuerst mal in einer Bibel gelesen. Das war wirklich speziell. Und ich habe in einer Bibel gelesen und habe gedacht, leg da rein. Hat ja zusammenhängende Sätze und das kann man ja verstehen.
Du hast gemeint, das sei völlig unzusammenhängend, oder?
Ja, wirklich, ich habe nicht gewusst.
Darum hast du das Buch gar nicht aufgemacht.
Nein, nie darin gelesen. Ja, genau, und so habe ich wirklich das kennenlernen und ich habe Jesus kennenlernen und ich habe ihn in mein Leben einladen und ja, und er ist jetzt einfach heute ein Teil von meinem Leben.
Und das war, bevor der zweite MS-Schub kam.
Ganz genau.
Mhm. Und ich möchte euch die Frage stellen, also Simon, du bist unheilbar krank. Mhm. Betet ihr, dass du geheilt wirst auf eine nicht medizinische, übernatürliche Art? Machen ihr da? Hast du das schon gemacht?
Ja, ich habe das schon gemacht. Also ich habe schon selber viel für das betet. Und ich habe aber auch schon andere Leute für das beten lassen. Und ich bin bis jetzt wirklich nicht gesund. Also eben, die Krankheit ist sehr fortgeschritten. Und der Neurologe findet, es ist ein Wunder, dass es mir so gut geht, wenn er die Bilder anschaut. Aber ja, Gott hat es bis jetzt nicht geheilt. Und ich glaube, er hat einfach seinen Plan und er hat seinen Grund. Und ich vertraue ihm einfach, dass er gut schaut.
Marcel, deine Frau ist unheilbar krank. Wie lebst du mit dem?
Vorher habe ich ja gesagt, bevor ich zum Glauben gekommen bin, hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Durch den Vorfall, eigentlich, den ich hatte, im Spital, wo der Gefangene mich angegriffen hat, oder, dort habe ich gemerkt, dass Gott zu mir steht. Oder? Und dass auch in schweren Situationen, weiss ich jetzt auch, dass er uns begleitet. Oder?
Also du findest auch im Glauben einen Halt für die Situation, dass deine Frau unheilbar krank ist?
Ja, es geht nur das.
Ja. Darf ich fragen, ich bin Laie, an was wirst du sterben, wenn einfach jetzt alles seinen Lauf nimmt? Und weißt du, wie lang das deine Lebenserwartung ist?
Also das weiss ich beides nicht. Es ist extrem unterschiedlich alt. Es kommt jetzt halt je nachdem darauf an, wie das weiterläuft, was da passiert. Ja, es kann irgendetwas versagen irgendwann. Es kann heute Nachmittag sein, es kann, weiss ich was, 50 Jahre sein. Genau, ich bin ja ziemlich alt. Sagen wir in 40. Ja, ich weiss es nicht. Ich weiss es wirklich nicht. Aber weiss, ich finde, es ist wie, ich lebe mein Leben, ich genieße den Moment. Ich denke einfach, ja.
Du denkst, gut. Im Moment ist es gut.
Ja, ja, im Moment ist es gut.
Habt ihr euer Leben umgestellt? Lebt ihr anders wegen dieser Diagnose, Marcel?
Ja, ich habe meine Arbeitszeit ein bisschen gekürzt. Und wir denken, dass ich sie noch unterstützen kann. Das Ganze, ja, weil die letzte Diagnose war wirklich nicht gut gewesen, oder? Und dann haben wir einfach entschieden, dass wir weniger ist auch mehr, oder? Mehr Zeit noch miteinander verbringen. Ja.
Was erwartest du von deinem Umfeld? Weißt, also von mir, von den Leuten, die um dich herum sind, was hilft dir?
Also ich muss sagen, hier in der Gemeinde ist einfach eine riesige Familie. Und ich habe wirklich die Menschen so gerne, die da ein- und ausgehen. Und das ist für mich wirklich ein Riesenhalt. Einfach zu wissen, dass die Menschen da, wenn irgendetwas ist, ich glaube, ich könnte fast jedem Einzelnen anrufen und sagen, hey, bitte komm, ich brauche Hilfe. Also wirklich. Und natürlich, gell, dass ein super Mann sein, das gibt eine riesen Sicherheit. Und ja, und ich glaube, es ist einfach schön, wenn ihr einfach mir einfach normal begegnet habt. Wie immer.
Wir machen also das dir super. Nicht als schwerkranke Person begegnet?
Nein, ja, nicht. Genau.
Habt ihr nie Zweifel gehabt an der Güte Gottes, weil er dich nicht heilt? Kommen nie Zweifel und Fragen auf, wenn ihr sagt, Gott, bist du wirklich gut? Ich meine, du könntest es so machen. Und Simon wäre gesund.
Stimmt, das könnte er, vielleicht macht er es noch. Warte ab.
Weißt du, gibt es die Momente, wo ihr denkt, Gott, bist du wirklich gut?
Ja.
Aufgrund von dieser Situation.
Ich glaube einfach, dass Gott auch noch ein bisschen wirkt durch das, oder? Ich meine, das Zeugnis, das sie schon vielen Leuten erzählt hat und alles, das wirkt auch noch, es verbindet auch noch. Oder?
Das merke ich schon auch. Ich komme natürlich sehr gut ins Gespräch. Weißt, viele sagen, ja, du kannst schon reden, dir geht es ja gut. Und wenn ich dann sage, los, auch mir geht es nicht gut, es öffnet mega viele Türen. Und mein Herz ist wirklich, den Menschen zu erzählen, dass das Leben mit Gott, gell, das Leben, wo du Jesus einlässt, das ist einfach... Es ist einfach eine andere Dimension. Also ich habe das Gefühl, ich war vorher weit da und jetzt lebe ich. Weißt? Und ja, und ich, nein,
also
ich
habe, bist, ich habe nie... Du bist unheilbar krank geworden, aber du tust gleichzeitig sagen, jetzt lebe ich wie. Ja,
genau.
Das finde ich schizophren.
Ja, das klingt wahrscheinlich so. Aber nein, ich habe echt nie Zweifel gehabt. Nie. Ich habe einfach gewusst, los.
Du hast Gott vertraut.
Genau. In der Bibel gibt es einen Vers, der heisst, jeder Augenblick stand fest, bevor der erste Tag begann. Und der hat mich echt sehr durchgetragen. Und ich habe gewusst, er hat einen Plan. Er hat einen Plan für mich, für ja, jeden Menschen. Und sein Plan ist der richtige. Und mein erster Plan ist richtig wie auch immer. Weißt du, auch wenn es für mich nicht stimmt. Und auch wenn ich halt mit, ich weiß nicht, soll ich im Rollstuhl dann weitergehen oder blind. Das ist einfach sein Plan und ich will den gehen, weil er einen geplant hat. Genau.
Das heisst, wir haben ja das, den Brunch auch überschrieben mit dem Titel «Unheilbar krank und doch glücklich». Mhm. Also glücklich bist du nicht erst, wenn du gesund bist, sondern es ist möglich, gleichzeitig unheilbar krank zu sein und glücklich. Mhm. Genau. Das würdest du bestätigen.
Mhm. Ich finde, es gibt wirklich einen Unterschied, weißt, zwischen glücklich und einem Moment fröhlich sein und so einen tiefen Frieden haben im Herz. Also so einfach eine Sicherheit und eine Geborgenheit. Und ja, das verhebt durch und durch, wirklich. Also, aber gell, ich bin auch mega viel fröhlich und glücklich. Aber das Tiefe, der Boden, der ist einfach da. Und der, ja, der kann man niemand nehmen. Mhm.
Wie erlebst du das?
Ja, wie sie es gesagt hat, oder? Das ist... Ich denke mal, wenn der, es nützt dir auch nichts, wenn du den Kopf in den Sand steckst oder? Und dir noch Trübsal blasst. Ich glaube, dort ist der Kranken noch mehr Boden und dass sie noch mehr Tiefen zieht. Ich denke, die Psyche macht auch noch viel aus mit dem Ganzen. Oder? Also das habe ich immer schon von anderen Leuten gehört, die MS haben, die gesagt haben, wenn sie psychisch ganz schlecht getroffen waren, dass sie wirklich keinen Schub am anderen hatten.
Einmal. Oder auch Angst, ich glaube, wenn du Angst hast, weißt, und das ist so schön, dass du einfach keine Angst musst haben und einfach weißt, er schaut. Mhm.
Das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen. Wie gehen wir um mit der Angst und mit der Angst vor dem Sterben, vor dem Tod? Wie lebst du mit dem, Simon?
Los, ich habe wirklich keine Angst. Wirklich nicht, weil ich weiss, Jesus ist da. Und ja, manchmal freue ich mich fast ein bisschen ganz fest, dass, ja, dass ich ihm wird begegnen, dass er wird da stehen und ich weiss, wenn ich sterbe, wird er mich an der Hand nehmen und mich durchführen. Ja, das bin ich überzogen.
Also deine Hoffnung geht über das irdische Leben aus?
Ja, ganz klar. Nachher geht es erst richtig los.
Hallo? Nachher geht es erst richtig los?
Ja, ja. Du wirst es dann erleben. Ja, das bin ich überzogen.
Ich möchte zu einer letzten Frage kommen. Was würden dir Menschen sagen, die vielleicht mit einer ähnlichen Situation konfrontiert sind? Entweder MS oder... eine schwere Krankheit zu tragen haben, wo die Mediziner sagen, da gibt es keine Heilung. Mhm. Was ist das eine, was ihr ihnen gerne mitgeben möchtet? Also ich würde gerne, wenn beide die Frage beantworten.
Ja, also ich denke eben, wenn sie es Gott hinlegen können, ist er eine Riesenstütze für das. Oder? Er kann das auffahren. Oder? Und selber, glaube ich, wenn du es selber probierst, irgendwie aufzufahren, kannst du das nicht, ja, ich glaube nicht, dass du es kannst, versorgen, dass das positiv rauskommt. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach gesagt, klingt vielleicht fast ein bisschen überheblich, aber ich kann es nur so betiteln. Oder? Er hat es in der Hand und er wird uns führen. Oder?
Danke, Simon.
Also ich glaube für mich auch. Also ich glaube, ich keine Ahnung, wo ich wäre. Ohne den Glauben, ohne den Halt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich noch würde leben. Wirklich, ich weiß nicht, ob ich... Weißt du, das könnte ich tragen. Aber durch das, dass er da ist, ja, es ist einfach eine Riesenstütze, ganz klar.
Danke euch beiden vielmals für die Offenheit zu dem anspruchsvollen Thema. Es ist auch für mich emotional. Ich habe ein paar Mal gedacht, vielleicht bin ich dann der Pfarrer, der Beerdigung macht eines Tages. Und ich bin so froh, dass wir zusammen unterwegs sind miteinander und einander kennen können und einander gerne haben. Danke vielmals. Und ich bitte um einen Applaus für Ihre Offenheit und Jesus, wir haben jetzt gerade gesungen, auch wenn wir deinen Weg mit uns nicht immer verstehen und auch wenn wir dich vielleicht nicht mit unseren physischen Augen sehen, so kann unser Herz dich doch so gut kennen, dass es einen Unterschied macht in unserem Leben. Wir wollen dir danken für das, was wir gehört haben von Simon und von Marcel. Danke, dass wir sie dürfen, dass wir auch sie dürfen kennen. Und wir danken dir für das, was sie erlebt haben und für das, was sie erlebt haben mit dir. Und Vater im Himmel, du kennst unsere Situationen, die Situation jetzt gerade auch von Simon. Und wir bitten dich noch einmal, dass du eingreifst und auch heilend hineinwirkst, ihren Körper, in das Nervensystem. Aber noch viel wichtiger ist unser Gebet, dass wenn du sie nicht heilst und die Ärzte nicht nur eine Lösung finden, dass du sie im Glauben an dich erhalten tust. Und das bitten wir nicht nur für Simon, das bitten wir für uns alle. da innen, die vielleicht wirklich zu kämpfen haben mit ernsthaften Krankheiten, mit Krankheiten, wo die Ärzte auch keine Lösung haben. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du in uns innen eine Sehnsucht weckst, nicht nur Information über dich zu haben, so wie viele Menschen Information haben über Gott, sondern wirklich in der persönlichen Nähe zu dir dürfen im Leben hineinstehen und auch diese Sachen durchzuleben in der Gegenwart von dir. Und wir bitten dich, dass du uns hineinführst in eine grosse Sehnsucht, dich persönlich kennenzulernen. Und Vater, wir bitten dich für alle Ärzte, die zu tun haben mit uns, dass du ihnen Geschick gibst, dass du ihnen Weisheit gibst. Wir bitten dich, dass du auch sie segnest und ihnen gute Ideen gibst, wie sie uns helfen können. Herr, segne du alle Ärzte und das Pflegepersonal und alle Leute, die in diesem Bereich am Arbeiten sind, da in unserer Umgebung, gerade auch hier im Frauenfeld. Merci vielmals für sie. Aber Vater, wir bitten dich, dass dort, wo du uns Wege führst, wo wir nicht verstehen, wo wir auch Mühe haben, anzunehmen, und der Simon scheint das Licht gefallen zu sein und es fällt nicht uns allen so leicht, ja zu sagen, zum Weg, wo du für uns gehst, wo du für uns bestimmst, wo wir Mühe haben damit. Herr, schenke es Wunder, dass wir in einem neuen Vertrauen auf dich das annehmen und unser Leben dir weihen. Amen.